Hallo, liebes Publikum, da sind wir wieder mit dem Cyber Tango, dem echten Trust Podcast. Heute mal wieder online und der Axel Amelung ist dabei am anderen Ende der Leitung. Hallo, Axel.
Ja, hallo, Stefan. Bekannter Stammbesetzung und ich aus meinem Homeoffice hier in der Nähe von Aachen wieder erwarten bei schönstem Sonnenschein.
Herrlich, soll es sein. Aber wir wollen nicht über das schöne Wetter reden, sondern uns wieder mit den Themen zur Informationssicherheit auseinandersetzen. Und ich weiß, dass du auch in Berlin warst, aber lass uns doch mal mit der letzten Woche starten, weil da ja auch in Berlin was passiert ist, was für uns nicht so ganz unrelevant ist. Da wurde ja was verabschiedet. Kannst du uns das nochmal ganz kurz und knackig zusammenfassen?
Das tue ich gerne. Wie letzte Woche eigentlich auch schon angekündigt, hat sich der Bundesrat mit dem Kritis-Dach-Gesetz beschäftigt. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ein bisschen entgegen meiner Vermutung hat der Bundestag das Kritis-Dach-Gesetz angenommen. Also hat dem zugestimmt.
Du warst zu pessimistisch.
Absolut. Ich war zu pessimistisch. Von außen, wenn man jetzt so drauf schaut, denkt man, das ist ja doch irgendwie interessant und da lagen wir alle völlig falsch. Ich glaube, so ganz falsch lagen wir doch nicht, denn da hat sich in der Tat ein bisschen was getan. Das ist, glaube ich, so das klassische politische, ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht was völlig Falsches sage, aber die, ich sag mal, Verhandlungen, die man da noch hinter den Kulissen geführt hat. Denn es gab eigentlich eine Beschlussempfehlung, das Kritis-Dach-Gesetz in einen Vermittlungsausschuss zu verweisen und dort, ich darf wirklich zitieren, grundlegend zu überarbeiten. Und interessanterweise hat der Bundesrat da seiner eigenen Beschlussempfehlung nicht gefolgt, sondern hat eben das Kritis-Dach-Gesetz oder hat dem Kritis-Dach-Gesetz so zugestimmt, wie es jetzt vorlag. Es gab aber noch eine Besonderheit, nämlich eine sogenannte Protokollerklärung. Der ein oder andere hat davon wahrscheinlich gelesen. Und zwar ist das im Prinzip ein Protokollzusatz, den das Bundesinnenministerium für die Bundesregierung abgegeben hat. Und darin wurde den Bundesländern jetzt bei der Ausgestaltung, da kommen ja noch eine Reihe von Rechtsverordnungen, dann offensichtlich entgegenzukommen, eng mit dem Bundesrat und den Bundesländern zusammenzuarbeiten. Und das hat offenbar so viele Bundesländer überzeugt, dass man dann zum Entschluss gekommen ist, diesem Kritis-Dach-Gesetz halt so zuzustimmen. Okay. Was ich eine Anmerkung noch ergänzend, was ich komisch finde, ist vielleicht habe ich es ja auch einfach noch nicht gefunden, aber diese Protokollerklärung, alle reden drüber, habe ich in der Tat noch nicht gesehen. Also was da jetzt wirklich genau drin steht, inwieweit die wirklich bindend ist. Ich bin ja jetzt auch kein Jurist, aber das ist für mich so ein bisschen komisches Konstrukt.
Okay, gibt es denn nach deinem Dafürhalten dann diese föderalen Exoten oder Sonderwege jetzt noch oder sind die damit jetzt erledigt? Also bleibt es
das,
ein Rechtsraum Bundesrepublik oder geht das in einen Rechtsraum Länderthema über?
Länderspezifisch. Also grundsätzlich ist das Gesetz an der Stelle ja jetzt wirklich so geblieben, dass mit dieser Öffnungsklausel, der es ermöglichen würde, dass ein solcher Flickenteppich entsteht. Der Flickenteppich würde ja erst in der Ausgestaltung entstehen. Ja. Da muss man aber jetzt fairerweise sagen, das ist in der Tat eines der Elemente, die wohl in der Protokollerklärung adressiert wurden, dass ein solcher Flickenteppich eben nicht entsteht, sondern dass man dort einheitliche Kriterien mit allen Bundesländern finden will. Da muss man jetzt aber schlicht und ergreifend abwarten, wie dann die Ausgestaltung und die Praxis passiert. Bei aller Kritik muss ich jetzt aber doch noch eine Anmerkung hinterher schieben. Grundsätzlich ist es natürlich auf jeden Fall zu begrüßen, dass wir jetzt endlich auch ein Kritis-Dach-Gesetz bekommen haben, dass das verabschiedet wurde und Dass wir damit jetzt eigentlich wirklich loslegen können, dass auch Unternehmen verpflichtet sind, mehr für die eigene Resilienz an der Stelle zu tun. Das ist sicher natürlich auch was sehr Positives.
Ja, also kann man sagen, da gab es einen positiven Wochenabschluss und
definitiv.
Wir können uns jetzt da stärker mit gesicherten gesetzlichen genau. Rahmenbedingungen in die Projekte stürzen.
Genau, in der Hinsicht vielleicht auch die werbende Ergänzung. Wir haben ja im April unseren AKI-SMS, das BBK hat ja zugesagt, teilzunehmen. Und das BBK hatte in den Gesprächen mit mir im Vorfeld immer gesagt, was wir dann wirklich sagen dürfen, müssen wir dann mal sehen, wenn es das Kritis-Dach-Gesetz eben noch nicht gibt. Das ist ja jetzt verabschiedet
worden. Die Ausrede zählt nicht, können wir jetzt
sagen. Ausrede zählt nicht.
So losgelöst von Ausreden, es gab ja eine Woche vorher am 6.3. auch einen wichtigen Termin in Sachen NIS 2 und die entsprechende Registrierungspflicht. Und da habe ich, das hast du, glaube ich, auch weitergeleitet, auch heute ein Dokument gesehen, wo drin stand, wie sehr, sehr spärlich die Registrierungspflicht bisher wahrgenommen wird.
Das ist so und das ist ein bisschen trauriges Kapitel, finde ich. Also das BSI hat verkündet, dass zum Ende der Registrierungspflicht, die ist ja 3 Monate, nachdem das NIS-2-Umsetzungsgesetz in Kraft getreten ist, und, das war ja am 6.12., also entsprechend 6. März jetzt, ist die Frist zur Registrierung von wichtigen und besonders wichtigen Einrichtungen abgelaufen.
Ja.
Und es waren gerade mal 11.500 Unternehmen oder Einrichtungen, die registriert wurden.
Ja, immerhin.
Kann man jetzt auch so sehen, aber wenn man jetzt fast 30.000 erwartet hat, dann ist das etwas mehr als ein Drittel.
Aber die 11.500, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Ich hatte nur gesehen, dass es gewertet wird, dass es sehr wenige sind.
Ja.
Ich persönlich habe auch nicht erwartet, dass das vollumfänglich oder auch nur 50% der Betroffenen da reingehen, sehr früh. Also das ist schon
man muss aber sehen, in der Hinsicht finde ich, ist das auch schon, also wenn ich als Unternehmensleiter Gedanken darüber mache, finde ich, ist es schon eine mutige Entscheidung, es nicht zu tun. Warum? Weil bereits eine Nichtregistrierung eine penal bewährte Geschichte ist.
Und relativ hoch auch penal bewährt.
Und wir haben gesehen, das BSI greift auch bei Penalen deutlich stärker durch, ist da also geneigt. Ja. Ich denke, die werden sicher nicht heute oder morgen jemanden das Kreuz nageln, aber ich würde die Sache ernst nehmen und ernster
nehmen.
Ich
hatte also heute auch auf verschiedenen sozialen Medien gesehen, dass manche Leute dann auch direkt damit abschrecken wollen, Penale 500.000 Euro etc. Also ich finde immer, das kann nicht die Triebfeder sein. Ne? Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt wirklich gezogen wird, aber es ist schon eine Verantwortlichkeit, der man sich stellen muss. Und das ist in der Tat komisch.
Dass Stefan, wir wissen beide, es gibt genügend viele Vorfälle, die wir jeden Tag immer wieder sehen und sowohl im Cyberbereich als auch sogar darüber hinaus, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, wir reden hier über ein großes Themenfeld, was für viele auch eine große praktische Bedeutung hat und eigentlich viel mehr Eigeninteresse und Eigeninitiative.
Also Vorfall an sich ist schon eine schlimme Sache. Wenn man dann aber zusätzlich noch nicht registriert ist, obwohl man sein müsste, dann ist das nicht nur eine schlimme Sache, sondern auch eine teure und unter Umständen eine sehr karriereeinschränkende.
Und ein Punkt muss ich auch noch mal ausdrücklich darauf hinweisen. Ich glaube, auch da gibt es vielleicht einen gewissen Irrglauben immer noch. Selbst wenn ich nicht registriert bin, bin ich bereits verpflichtet, Vorfälle zu melden, wenn ich denn unter die NIS 2 falle.
Ja.
Also ich glaube, manche wollen sich da auch gerne wegducken. Das ist der wirklich völlig falsche Ansatz. Und kann ich wirklich nur jedem abraten, da stärker reinzugucken und da dann doch mal tätig zu werden.
Ja. Du warst aber auch diese Woche schon in Berlin und hast dich, glaube ich, in das Haifischbecken der Auditoren geschliffen, ne?
Ja,
Also.
ganz, ganz genau, ganz genau. Das hast du sehr charmant formuliert. Also es war unser Erfahrungsaustausch, der findet einmal im Jahr statt, ist für die Auditoren auch eine Pflichtveranstaltung, an so einem ERFA einmal im Jahr teilzunehmen. Und
Aber du
da
warst
gab's.
freiwillig da.
Ich war freiwillig da. Ich hatte sogar die Ehre, da einen Beitrag zu leisten, wo es nochmal um die NIS 2 eben auch ging und auch um das Dachgesetz, um natürlich die veränderten Rahmenbedingungen, was jetzt auch Prüfnachweise angeht, die ja nur für Kritis-Unternehmen erstmal gelten. Es ist sehr interessant und übrigens auch die Erfahrungen oder ja, die Sachlage in Österreich ist eine andere. Weil es kam dann immer wieder Fragen, ja, wie sehen die Anforderungen an eine NIS-2-Nachweisprüfung aus? Da muss man einfach sagen, eine NIS-2-Nachweisprüfung in Deutschland gibt es so
Gibt es
erstmal
nicht.
nicht, ne, weil das nicht gefordert ist im Gesetz. Sie gibt es eben nur für Kritisbetreiber. Das ist in anderen Ländern wirklich anders, das muss
Ja,
man
das hatte
sagen.
ich auch schon mal im Dialog mit dem Alex Zeppelsauer, unserem österreichischen Kollegen, auch schon mal von ihm erörtert
Ganz.
bekommen. Ja.
Ganz, ganz genau. Und also das war sicher ein spannender Themenkomplex. Es gab sehr viel zu KI und zu sogenannten AIMS, also Artificial Intelligence Management Systems. Und die kann man ja auch jetzt zertifizieren lassen. Die entsprechende Norm ist die ISO 42001. Und unsere Zertifizierungsstelle, Spoiler, Werbung, ist inzwischen auch akkreditiert dafür und kann eben auch solche Zertifizierungsverfahren durchführen. Und dann war es natürlich sehr spannend, das fand ich auch sehr interessant, mal zu sehen, welche Anforderungen an Auditoren gestellt werden, wenn die sich dann als Auditoren für die 42001 listen lassen wollen. Und da habe ich durchaus gelernt, das ist eine Norm, die strengere Anforderungen an die Auditoren stellt als so manche andere Normen. Das
Ja,
ist so.
okay.
Also.
Wirst du denn jetzt ins Auditfach wechseln oder bleibst du uns im Vertrieb erhalten, Axel?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich formuliere es mal positiv. Also ich mache viel zu gerne Vertrieb. Darum, Stefan, ich kann dich, glaube ich, völlig beruhigen. Ich bleibe uns allen im Vertrieb erhalten. Ich mache das nach wie vor sehr gerne. Du kennst mich, ich habe da immer auch ein bisschen eine formalistische, auch regulativ geprägte Ader. Ich gucke da auch gerne mal rein, aber ich
Ja,
bleibe da auf der Vertriebsseite.
das freut mich. Und wahrscheinlich auch den einen oder anderen Zuhörer.
Genau, ganz genau. Was hast du
Ja.
denn noch so erlebt diese Woche?
Ja, das ist eigentlich ein guter Punkt, dass du regulativ, formal auf der Höhe bist und das ja auch immer wieder hier einbringst. Ist nämlich auch Thema bei uns gestern gewesen. Wir haben mit dem Marketing-Team zusammengesessen, unsere Strategie nochmal fürs laufende Jahr, die Ausrichtung ein bisschen ausgefeilt. Und da ist so ein Punkt, den wir dieses Jahr stärker tatsächlich in den Vordergrund bringen wollen. Das ist nämlich die Ausrichtung der TÜV Trust IT an genau diesen regulativen Themen zur Informationssicherheit. Wir sind der festen Überzeugung, dass wir genau da auch tatsächlich am Markt gesehen werden und unsere Stärken haben, neben der Eigenschaft, dass wir eben klassisch als TÜV, BSI zertifiziert etc. mit der ja, formalen, seriösen Ausrichtung sicherlich gut so ein Thema bedienen können, aber dann eben auch mit Kollegen, die durchaus unkonventionell mit manchmal auch vielleicht ein bisschen schrägen Ansätzen und Ideen an die Sache rangehen, aber ihr Ziel dann eben pragmatisch und zügig für den Kunden, ich sag mal, in wirtschaftlich angemessenen Aufwandshappen auch erreichen können. Das ist sowas, was wir stärker herausstellen wollen. Also dieser
Ja.
Themenfokus, wirklich Umgang mit den regulativen Vorgaben, das wird uns dieses Jahr, glaube ich, stärker treiben. Da werden wir auch noch mal mehr auch investieren, letzten Endes bezüglich unserer Zeit in Produktion von Content, das vielleicht auch mehr Video als Bildcontent teilweise sein wird, um das Ganze auch gut rüberzubringen, um das letzten Endes an die Adressaten auch transportieren zu können in gut verdaulicher Form. Also da wollen wir ein bisschen mehr machen, um dieses manchmal auf den ersten Blick vielleicht dröge Regulierungsthema besser aufzubereiten, dass wir Lust drauf generieren können, dass wir mit den Kunden mit guter Motivation in diese Projekte einsteigen können. Das ist so das, wo wir uns gestern sehr intensiv mit befasst haben und wo wir auch sicher sind, dass uns das gut gelingen wird und wir da eine gute Standing letzten Endes im Markt mit der TÜV-Trust-IT auch gewinnen können.
Aber mit den Regulierungsvorgaben dann, das ist dann durchaus aber nicht so zu verstehen, dass wir jetzt irgendwie alle plötzlich Blaumänner anziehen müssen und dann nur noch mit dem Klemmbrett rumlaufen.
Genau das tun wir ja nicht. Deswegen sind wir ja auch TÜV-Trust-IT und nicht meinetwegen ein anderer TÜV oder eine andere Prüforganisation. Genau das ist ja auch der Trick und der Spagat, den man letzten Endes beherrschen muss. Ne? Also das muss man. Man muss die regulativen Vorgaben sehr gut kennen und beherrschen. Gleichzeitig muss man aber immer noch improvisieren können, muss man ein Gefühl dafür haben, was wirtschaftlich vertretbar und angemessen ist und vor allen Dingen das Ohr am Gleis haben, was es alles für Lösungsmöglichkeiten gibt. Denn das ist ja, das ist genau das, was vielleicht auch wenig tüffig ist. Es gibt da verdammt viele Wege, die zum Ziel führen und manche sind vielleicht auf den ersten Blick auch wirklich ungewöhnlich, aber eben gangbar. Und da wird es auch dieses Jahr wieder ganz viele neue Geschichten geben von der Lösungsseite her. Und das macht uns, glaube ich, sehr aus, dass wir eben dann am ersten Blick vielleicht einen Blaukittel anhaben, aber dass der da auf den zweiten Blick irgendwie doch ganz schön interessant, gemustert und mit vielen Facetten ausgestattet sich darstellt.
Das hört sich wirklich sehr nach uns an, ja. Das finde ich auch. Das sollte passen so, ja. Finde ich gut.
Ja, das ansonsten, was dann noch an Kundentermine? Ich komme heute Mittag gerade auch wieder von einem netten Zusammenkunft von einem langen Bestandskunden, wo man aber auch dann über Dinge spricht, die gerade vielleicht nochmal korrigiert werden müssen, wo man neue Disziplinen auch aufbaut. In dem Fall ging es mal um BCM, wo man drüber spricht, weil die auch von unserem CSOC betreut werden, wie es da gerade so läuft. Also einfach hochinteressant, wenn der einen Kunden gerade sehr lange betreust und mit vielen Elementen auch weiterentwickelst, wie das so zusammenpasst, wie das immer wieder orchestriert und auch korrigiert wird. Das macht Spaß und das ist genau das, was uns auch eigentlich ausmacht.
Ja,
ich glaube, wir machen jetzt auch einen Cut, denn wir haben beide jetzt noch einen Termin, müssen es heute ein bisschen kürzer halten und nächste Woche geht es weiter.
Dann dir eine schöne Restwoche, Stefan.
Dito, bis bald.
Alles Gute, bis bald. Tschüss.
Tschüss.